Ich begrüße Sie für das Wintersemester in die Einführung soziologische Grundbegriffe und soziologische Theorie. Ich werde Ihnen im Rahmen der Vorlesung den Ansatz der Mitgliedschaftssoziologie vorstellen. In diesem Rahmen als ein Segment der soziologischen Theorie systematisiere ich Ihnen die soziologischen Grundbegriffe oder eine Auswahl soziologischer Grundbegriffe. Und das Bezugsproblem der soziologischen Theorie. Das Bezugsproblem der soziologischen Theorie deshalb, weil ich davon ausgehe, dass die Theorie in der Soziologie immer als ein bestimmtes Forschungsprogramm zu formulieren ist. Sie können also sagen, soziologische Theorie gleich ein bestimmtes Forschungsprogramm. In der gegenwärtigen Situation finden Sie weitgehende Umschichtung gegenüber der Tradition der soziologischen Theorie. Das betrifft auch den Anschluss an die Lektüre der sogenannten Klassiker. Das heißt, also denken Sie an Weber, Durkheim, Parsons, wen Sie auch immer zu den Klassikern zählen. Pareto wäre da auch zu nennen, Merton ist sicherlich auch ein Klassiker. Es hat sich da eine nicht so gute Sitte eingespielt, dass man also sagt, Klassiker gleich Weber, Durkheim und dann, ja, wer kommt dann? Ja, also weiß man dann nicht so genau. Sie können auch berechtigte Zweifel daran haben, dass also die Rede von Klassikern der Soziologie ein fruchtbarer theoretischer Ansatz ist für die soziologische Theorie, sage ich jetzt einmal, der Gegenwartsgesellschaft. Denn soziologische Forschung und soziologische Theorie hat sich immer auch in der Analyse der Gegenwartsgesellschaft zu bewähren. Und hat sich nicht nur zu bewähren in der philologischen, historischen Interpretation vergangener Autoren. Zudem, wir fingen schon sehr früh, seit Mitte der 90er Jahre damit an, einem Forschungsprojekt Soziologische Theorie der Gegenwartsgesellschaft, Globalisierungsforschung. Was heißt Globalisierung, was heißt es nicht? Das wird nicht mein Thema in dieser Vorlesung sein. Aber ich werde Ihnen das eine oder andere dann über E-Mail kommunizieren. Und sofern Sie daran Interesse haben, können Sie sich da selektiv informieren. Ich erwähne das deshalb, weil sich mittlerweile ein Problembewusstsein herausgestellt hat, dass es nicht nur einen einzigen Modernisierungsstrang, wenn man diese Begrifflichkeit überhaupt noch verwendet gibt, sondern dass wir mit verschiedenen Modernisierungen zu rechnen haben. Also dazu unsere Forschung zu China zum Beispiel und die entsprechenden Publikationen. Das gilt auch für Japan zum Beispiel, gilt wahrscheinlich auch für andere Bereiche. Denken Sie an Südamerika wegen mir auch an Afrika, sofern man da von Modernisierung sprechen kann. Also es gibt verschiedene Wege der Modernisierung und der Entwicklungspfad der westlichen Modernisierung ist nicht zu verallgemeinern. Das können wir heute empirisch und theoretisch gut abgesichert sagen. Ich erwähne das deshalb, um Sie dafür zu sensibilisieren, dass Sie am Anfang Ihres Studiums bis zum, ich sage dann nachher in der Besprechung noch etwas zum Bachelor, ein bestimmtes Problembewusstsein entwickeln sollten. Und Sie sollten auch nicht von sich erwarten, dass Sie dann schon am Ende der Erkenntnis und des Verständnisses der Gesellschaft sind, in der Sie leben. Zu dem Programm. Ich werde Ihnen im ersten Teil einen theoretischen Zugang legen zu den Bestandteilen der Soziologie der Mitgliedschaft unter dem Gesichtspunkt Mitgliedschaftstheorie. Ich unterscheide immer die Mitgliedschaftstheorie von der Mitgliedschaftssoziologie. Mitgliedschaftssoziologie ist, wenn Sie so möchten, der Oberbegriff. Aber es ist natürlich die theoretische Beschreibung, man könnte auch sagen, die konzeptuelle Analyse von der Spezifikation der Bestandteile auf Typen sozialer Systeme zu unterscheiden. Diese Bestandteile gliedere ich in die Punkte Mitgliedschaftsentscheidung, Zeitdimension. Dabei haben Sie immer im Blick, dass alle sozialen Systeme zeitdeterminierte Systeme sind. Wir kommen darauf noch im Einzelnen zu sprechen. Soziales Geschehen, mal einen etwas amorphen Ausdruck zu verwenden, ist immer ein zeitlich selektives Geschehen und das stellt besondere Anforderungen an die Teilnahme an soziale Systeme. Die Zeitdimension wird überführt in das Gedächtnis sozialer Systeme. Nicht nur Gedächtnis ist nicht nur etwas von einzelnen Personen, von uns als Individuen, sondern es gibt auch so etwas wie ein soziales Gedächtnis. Und es ist die Frage, was hat das soziale Gedächtnis für eine Funktion? Wenn Sie die ersten drei Punkte zusammennehmen, Mitgliedschaftsselektion, Zeitdimension, Gedächtnis, stoßen Sie auf diesen Bereich des Negationsspielraums sozialer Systeme und den Problembezug der Neufassung der soziologischen Konflikttheorie. Dieser Punkt ist insofern von Relevanz, weil wir uns zu fragen haben, wie sind soziale Systeme konstituiert unter der Voraussetzung, dass sie sich von ihrer Umwelt differenzieren müssen. Das Wort müssen drückt ja auch immer etwas Zwangshaftes aus. Damit ist noch nicht ein sozialer Zwang gemeint, sondern damit ist gemeint, dass sich, dass der soziale Bereich bestimmt ist durch bestimmte Negationen. Und zwar bestimmte Negationen der Umwelt. Das heißt, soziale Systeme verhalten sich und ihre Mitglieder verhalten sich immer selektiv gegenüber ihrer auf der allgemeinen Ebene nicht sozialen Umwelt. Wobei sich natürlich bei dem Begriff der Umwelt eine ja so gut wie nicht mehr korrigierbare Verwirrung eingestellt hat, die auch fortlaufend kommuniziert wird. Man spricht also auch von Ökologie. Sie brauchen nicht zu bestreiten, dass jedes soziale System auch ökologisch platziert ist. Aber der Begriff der Ökologie ist nicht identisch mit dem Begriff der Umwelt. Hier ist eine Vermengung, die ist so festgefahren, dass sie also sowohl in der Fachwissenschaft als auch im Journalismus oder bei politischen Parteien, was auch immer, dass sie sie nicht mehr korrigieren können. Es geht damit auch einher, dass mit dem Konzept der Ökologie immer verbunden wird so etwas wie die bewohnbare Erde. Ja? Also da kann man sich natürlich immer fragen auch, ja, wie natürlich ist unsere Umwelt. Also der deutsche Wald und die Alpen sind ja keine natürlichen Produkte außer den Steinen, ja, sondern wenn sie den Wald nur sich selbst überlassen, hört es bald auf. Ja. Also ein Wald muss gepflegt werden. Ja. Die Alpenlandschaft ist ein künstliches Produkt. Ja? Selbst wenn wir es heute von der Anschauung her anders erleben. Der Begriff der Umwelt ist natürlich weiter. Und Sie können sagen, eigentlich erreichen wir die Umwelt nicht. Wir sind zwar ökologisch platziert an einem Fluss, im Gebirge, ja, am Meer, ja, in der Wüste, ja, auf Inseln und haben ganz bestimmte Probleme zu lösen. Umgang mit Stürmen, ja, Überschwemmungen, was auch immer. Ja, Wüstenstürme, ja, denken Sie an das Hochwasser am Rhein, ja, das Hochwasser in Hamburg, ja, und Flüssen. Aufgrund der Veränderung des Wetters, aber sie erreichen ja nicht die Umwelt, sie erreichen ja nicht die Mikroprozesse dadurch. Ja? Also die physikalische Mikroebene. Ja? Wir leben im Mesokosmos, die Mikroebene, die erreichen sie nicht über Wahrnehmung. Ich sage dazu gleich noch etwas. Also dieser Begriff ist etwas unklar. Sie können den durchaus rhetorisch gebrauchen, nochmal in der politischen Rhetorik. Aber wir sind hier nicht im politischen System, machen auch keine Politik, es sei denn Universitätspolitik. Und es ist unsere Freiheit, bestimmte Probleme differenzierter zu behandeln und daraus entsprechende Folgerungen zu ziehen. Also Negationsspielraum, Neufassung der Konflikttheorie. Das leitet über in das Problem der sozialen Normen. Was sind soziale Normen und wie werden sie in Kraft gesetzt? Das betrifft das Autoritätssystem sozialer Systeme. Jedes soziale System hat auch ein Autoritätssystem. Ich weise Sie darauf hin, dass speziell die deutsche Demokratietheorie natürlich eine blinde Stelle der Beobachtung hat, weil natürlich Demokratie und Diktatur sich nicht ausschließen müssen. Ja, das wird Ihnen sofort klar an dem, dass es Notstandsgesetze gibt. Im Notstand wird die Demokratie für einen bestimmten Zeitraum suspendiert. Also auch da ist mit einer differenzierteren Begrifflichkeit aus der Perspektive des Wissenschaftssystems zu arbeiten, und man hat dann in der empirischen Forschung etwas feinkörniger und genauer hinzusehen, was man genau analysiert. Der nächste Punkt wäre das Problem der kollektiven Identitäten. Auch eine individualistische Gesellschaft bildet eine kollektive Identität aus. Jede soziale Gruppe bildet auch eine bestimmte kollektive Identität aus. Die braucht nicht restriktiv zu sein. Das ist der entscheidende Punkt. Unsere kollektive Identität in unserer Veranstaltung ist nicht restriktiv. Das heißt, wir bekommen nicht vorgeschrieben, wie wir uns selbst zu identifizieren haben. Ganz wichtiger Punkt. Aber das ist keine Negation, dass wir nicht auch eine kollektive Identität haben. Wir sind Studenten der Goethe-Universität, und das sind abstraktere Identitäten. Ja. Sie sind Teilnehmer an der Veranstaltung von Herrn Breyer, ist eine abstraktere kollektive Identität, die einen Spielraum, vielleicht sogar einen großen Spielraum dafür lässt, wie Sie sich selbst identifizieren oder wer Sie selbst sein möchten. Also ein wichtiger Punkt. Der letzte Punkt der Bestandteile ist die Unterscheidung zwischen primären und sekundären sozialen Systemen. Primäre Systeme, die symbiotisch angelegt sind, und sekundäre soziale Systeme, diejenigen, die Verallgemeinerungen vornehmen, in denen Erwartungen verallgemeinert werden. Das ganze Problem hat sozusagen als Fundierung immer auch das Problem der Struktur sozialer Systeme. Es gibt kein, ob sie jetzt terminologisch, also jetzt für die Einführung ist es erst einmal wichtig, wenn ich von sozialen Systemen spreche, den Systembegriff gebrauche, da bin ich nicht auf eine bestimmte Theorie für erstmal festgelegt. Sie könnten jetzt erst auch einmal sagen, statt System, sozialer Bereich, sozialer Bezugsrahmen, das sind zwei Begriffe, die mir dazu einfallen. Wobei für diesen Bereich, und das ist dann das grundlegende Problem, auch der soziologischen Theorie, das ist, wie wird diese System-Umwelt-Relation gefasst? Allgemein und dann von Sozialsystem, von Sozialbereich zu Sozialbereich. Für uns als Soziologen natürlich auch in der gegenwärtigen Gesellschaft. Das ist ein wichtiger Punkt. Und insofern ist dann auch immer so etwas zu blicken auf die Soziologie der Gegenwartsgesellschaft, das heißt auf die soziale Wirklichkeit, wie wir sie erleben und in der wir kommunizieren und handeln. Der zweite Punkt betrifft das Thema Kommunikationstheorie. Hier werde ich Ihnen einen ganz bestimmten Kommunikationsbegriff vorstellen. Überschrieben ist es die Unzulänglichkeit der Kommunikation. Sofort die Frage von Ihnen, ja, warum ist denn Kommunikation unzulänglich? Hier ist Luhmanns Kommunikationsbegriff informativ, können wir bestimmte Bruchstellen identifizieren. Diese Bruchstellen verschwinden nicht, sondern bleiben immer in der Latenz, so wie die Soziologen sagen. Ja. Aber Kommunikation kann es nur geben, wenn diese Bruchstellen kompensiert werden. Zum Beispiel die Bruchstelle des Verstehens. Kommunikation kann es nur geben, wenn der Angesprochene und nicht nur er als Angesprochener, sondern wenn auch der Sprecher auf der Seite des Angesprochenen das Verstehen sicherstellt. Ohne das Verstehen eines Kommunikationsangebotes, ja, wir wollen es, kommen Sie mit mir einen Kaffee trinken oder so etwas, ein bestimmtes Kommunikationsangebot, oder möchten Sie eine Hausarbeit schreiben, oder Sie sagen zu mir, ja, ich möchte an der Klausur teilnehmen, ist ja auch ein Kommunikationsverbot. Der kommunikative Akt kommt nur dann zustande, wenn er vom Adressaten verstanden wird und wenn der Sprecher oder der Handelnde erkennt, dass er verstanden worden ist. Erst dann schließt sich die Kommunikation und es kann weitergehen. Also Problem des Verstehens, Problem der Erreichbarkeit. Kommunikationsteilnehmer haben sich zu erreichen. Daran ersehen sich, also sehen Sie auch Rolle der gesprochenen Sprache. Wenn ich nur mit Gästen kommunizieren kann, dann ist es schon sehr schwer. Also da müssen Sie nicht nur anwesend sein, das müssen Sie ja bei der gesprochenen Sprache auch, sondern es muss eine ganz bestimmte Kommunikationsregularität etabliert sein. Also in der Kommunikation von Zeichensystemen, die nicht vollständig sprachlich differenziert sind. Gästen, Ausdruck, ja, Ausdrucksverhalten, Gästenverhalten, ja, manchmal auf etwas hinweisen, ja, oder drohen, so, ja, oder die Frau, Mutter wiegt das Kind, also symbolische Gäste. Wenn das in einem Kommunikationssystem sich ereignet, bedarf es einer ganz bestimmten Regularität im Verhalten, dass die Teilnehmer verstehen und dass die Teilnehmer eine raumzeitliche Erreichbarkeit da ist. Und stellt sich das Problem, ja, Erreichbarkeit setzt immer Anwesenheit natürlich voraus. Und diese Bruchstelle, die muss natürlich kompensiert werden. Also ich kann Ihnen einen Brief schreiben, ich kann Ihnen heute mailen. Ist dann kein einfaches Interaktionssystem, sind Sie nicht direkt anwesend, sondern die Kommunikation ist indirekt. Darüber wird Raum und Zeit überbrückt. Also schon rudimentär, also auch gesprochene Sprache ohne Schriftsprache. Schriftsprache ist ja relativ spät und nicht alle Gesellschaften sind Schriftkulturen. Schriftkulturen sind eine zentrale Weichenstellung. Setzt immer voraus, dass ja jetzt mit einem Medium, dass ich sie erreichen kann. Also diese Bruchstelle muss überbrückt werden. Oder denken sie daran, gibt ja heute in Unternehmen weltweite Zusammenarbeiten. Das geht nur über die moderne Kommunikationstechnologie. Sie können heute in Realzeit kommunizieren. Ja. Das heißt, Sie können die Zeitunterschiede negieren. Ich kann jemanden in Chicago oder in Peking eine Mail schicken und ich habe, da die da so und so immer andauernd arbeiten, ja, innerhalb von 5 Minuten eine Antwort. Oder kürzer. Oder innerhalb 1-2 Stunden. Also Realzeit heißt ja, geht nahezu auf Null. Ja, also ist nicht Null. Null kann es nicht sein, ja, weil sie immer eine Zeitdifferenz haben. Die mag unendlich klein sein, aber eine Zeitdifferenz besteht immer. Also daran erkennen Sie veränderte, auch dann Strukturen der Kommunikation unter dem Gesichtspunkt der Erreichbarkeit der Verbreitungsmedien, Schriftsprache, andere moderne Technologien, also vom Morsen übers Telefonieren, Briefe schreiben, bis heute zu den veränderten Verbreitungsmedien. Die dritte Bruchstelle wäre, wir sprechen darüber noch mehr im Detail, wäre natürlich der Erfolg. Was sichert den kommunikativen Erfolg? Dazu gibt es auch, haben sich evolutionär auch ganz bestimmte Medien ausgebildet. Denken Sie an das Geldmedium oder denken Sie an das Machtmedium. Sie können auch Gefühle als Medium konzipieren. Ja. Sie brauchen dazu natürlich einen ganz bestimmten Medienbegriff. Ja. Sie müssen den Begriff des Mediums von der handfesten Zirkulierbarkeit, das verbindet man meistens mit. Man hat sich immer an dem Geldmedium orientiert, aber das ist nicht ganz glücklich, weil Einfluss auch ein Medium sein kann. Also Problem, Bruchstelle, Erfolg. Was sind die Kompensationen? Und diese Kompensationen sind, man kann auch sagen, funktionale Imperative, sonst könnte Kommunikation nicht stattfinden. Also faktisch gibt es Kommunikation, wir haben sie zu erklären. Vielleicht ist es etwas sehr Unwahrscheinliches, wenn wir nur von uns selbst ausgehen, aber evolutionär haben sich Kommunikationssysteme gebildet, die auch Handlungssysteme gebildet, die erfolgreich operieren. Aber wir haben deshalb zu erklären, wie Kommunikation strukturiert ist. Was ist die Struktur von Kommunikation und das Bezugsproblem? Ist die Unzulänglichkeit der Kommunikation. Der nächste Schritt sind die Strukturen sozialer Systeme. Ich unterscheide die Bestandteile von den Strukturen. Wenn wir die Bestandteile haben, haben die Kommunikation, können wir zu den Strukturen übergehen, nämlich Rolle, Status, Erwartungen. Jedes soziale System oder jeder soziale Bereich ist elementar durch die Bestandteile und durch diese Strukturen bestimmt. Es gibt kein soziales System, wo nicht bestimmte Rollen gespielt werden. Es gibt kein soziales System, wo nicht bestimmte Statuspositionen realisiert werden und es gibt kein soziales System, wo nicht bestimmte Erwartungen erfüllt oder nicht erfüllt werden. Das verweist wiederum auf die Strukturbildung und die Projektion von Erwartungen, die auch institutionell, organisationell geregelt sein kann. Es ist eine Alltagsfiktion, vielleicht auch eine notwendige. Man diskutiert das in der Öffentlichkeit auch unter dem Problem des Vertrauens. Ja, Politiker verlieren Vertrauen, Unternehmen verlieren Vertrauen, was auch immer. Ja. Es ist eine Alltagsfiktion, als könnte man das Problem des Vertrauens personal regeln. Ich denke, dass das nicht funktioniert. Sondern für die Regelung von Vertrauen brauchen Sie immer auch eine bestimmte Regelung von Erwartungen. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie pünktlich zur Veranstaltung kommen und Sie erwarten von mir, dass ich auch pünktlich zur Veranstaltung komme. Also bilden wir eine Erwartungserwartung aus, ja, die selbstbezüglich ist. Ja. Es werden Erwartungen erwartet. Wie weit man das jetzt also iterieren kann, werden wir noch kurz besprechen. Das ändert aber nichts daran, also die Iteration wegen mir ins Unendliche, ändert aber nichts daran, dass wir diese Erwartung projizieren und die Iteration selektiv über eine Organisation eingeschränkt wird. Das heißt, die Erwartungen, die wir haben, sind auch organisationell normiert und entsprechend sanktioniert, positiv. Und das Ganze steht wieder in einem ganz speziellen Austauschsystem. Ja, ich belohne Ihre Leistung. Ja. Und zwar konkret. Das ist ja nicht abstrakt. Es findet immer ein Austausch statt, konkrete Leistung gegen konkrete Achtung. Aber selektiv in einer Organisation. Sie erkennen daran auch natürlich sofort die Differenzierung, dass Organisation, Statusposition, Differenzierung, sie mit Erwartungen und Rollen ausstatten, die es den Systemmitgliedern ermöglichen, ihre Interessen zu verfolgen, ein Studium zu durchlaufen zum Beispiel, ja, bestimmte Qualifikationen zu erwerben und dergleichen mehr. Ich erwähne das deshalb, weil wir als Soziologen ein annäherungsweise richtiges Verständnis dieses Problems ausbilden müssen. Und ich sage das deshalb gerade in der Perspektive der Einführung. Wir haben uns dann zu fragen, an welcher Stelle wir die sozialen Normen als Erwartungen platzieren. Das vor allem auch, würde ich sagen, gegen allen normativistischen. Es gibt eine sehr starke normativistische Tradition in der Soziologie. Also von unterschiedlichen Theorieansätzen. Wir müssen einer trivialen Einsicht eine nicht triviale Lesart geben. Dass es Soziales nicht ohne Normen gibt, heißt nicht ja nichts anderes, dass es nicht Soziales gibt, in denen unter bestimmten Interaktionsbedingungen Erwartungen erfüllt werden. Die müssen nicht symmetrisch sein, die können auch asymmetrisch sein. Dem haben wir eine nicht triviale Lesart zu geben, weil wir in die Erwartung immer einbeziehen müssen, den Erwartungsverstoß. Erwartungen können erfüllt werden und nicht erfüllt werden. Und zwar kann die Nichterfüllung auch nicht intentional erfolgen. Ich falle vom Fahrrad, wenn ich hier auf dem Weg bin, ja? Oder Ihnen passiert irgendwie etwas. Ja? Und hier haben Sie, wenn Sie so wollen, eine Art Zirkel, dass Erwartung, Erwartungserfüllung und Nichterfüllung immer ineinander greifen. Und das ist in der Zeitdimension zu projizieren, ohne dass eine letzte Gewährleistung für die Erfüllung gegeben werden kann. Die Gewährleistung kann immer nur durch eine formale Organisation stehen. Wir können uns privat streiten. Also stellen Sie die Situation vor, ist ganz gleich, weil Männer oder Frauen streiten sich, gehen auseinander, lösen ihr Kommunikationssystem auf. Ja. Das können Sie auch in organisationellen Status Positionen natürlich tun, aber zu Ihren eigenen Lasten. In dem Sinne ist die Organisation immer stärker als Sie. Also hier brauchen Sie eine differenzierte Erklärung der Funktion sozialer Normen. Also da dürfen Sie nicht blauäugig sein. Ja, ich komme zum Schluss der Vorlesung. Der letzte Punkt wäre dann die Definition der Situation. Die rahmt das nochmal ein. Nämlich alle sozialen Systeme, alle sozialen Bereiche sind durch eine Situationsdefinition bestimmt. In der nächsten Stunde werde ich dann skizzieren den theoretischen Zugang. Und wir besprechen dann jetzt danach die Organisation der Veranstaltung. In diesem Sinne vielen Dank, freue mich, dass Sie da sind und ja, wir sollten gut zusammenarbeiten.